Auf einen schwachen Januar folgt ein schwacher Februar und jetzt ein bisher sehr schwacher März, überschattet natürlich durch die Russland-Krise und den sehr brutalen Krieg in der Ukraine. Ich freue mich auf mein monatliches Marktgespräch mit Stefan Breitner, Leiter Research bei DJE Kapital. Mein lieber Stefan, grüß dich.
Hallo Markus, grüß dich.
Die Russland-Krise. Immer wieder sehen wir hier an der Wall Street, dass die smarten Investmenthäuser, die JP Morgans, die Jefferies dieser Welt versuchen, die Situation einzuordnen. Und immer wieder stellt man fest, dass diese Einordnung meistens nicht wirklich stimmt. Es kommt oft anders als gedacht in diesem Konflikt. Stefan, wie geht man mit einem so schwierigen Umfeld um, das so schwer einzuordnen ist?
Als Vermögensverwalter und Asset Manager wie wir ist man deutlich vorsichtiger. Schon bevor es letzte Woche losging, waren wir vorsichtiger, hatten etwas mehr Cash. Jetzt sind wir noch vorsichtiger über Absicherungen und noch mehr Cash, mehr Dollar. Die ganze Idee im Endeffekt, dass Europa 2022 besser laufen könnte durch monetäre Unterstützung und günstige Bewertung, ja, ich glaube, die Idee, die muss man abhaken. Das wird so nicht passieren. Ja, ein kompletter Paradigmenwechsel bei den Branchen. Vor kurzem waren noch Banken en vogue wegen steigender Zinsen. Jetzt sieht es ganz anders aus. Rüstung, Öl und Gas boomt. Innerhalb von 6 Tagen hat sich im Endeffekt die komplette Welt für einen Asset Manager, aber das ist ja dann im Vergleich zu manchen anderen ein reines Luxusproblem, gedreht, und jetzt muss man das Beste draus machen. Wir kamen einigermaßen gut durch die ersten Tage, weil wir eben halt deutlich vorsichtiger waren und nicht in den, sage ich mal, besonders anfälligen Branchen überinvestiert. Aber ich glaube, Markus, ich meine, ich habe keine Ahnung, wie dieser Konflikt jetzt ausgehen soll. Aber ich glaube, dass viele die Multiplikatoreffekte, was da momentan passiert, unterschätzen.
Ihr hattet Mitte Februar schon ein außerordentliches Strategie-Meeting, und wenn man sich auch das jüngste Interview mal anschaut, das ich mit Dr. Kafarnik hatte, eurem Vorstand, der ja auch schon bei dem letzten Interview zur Vorsicht gemahnt hat und zur Zurückhaltung. Ihr seid schon relativ lange defensiv positioniert. Jetzt schauen wir uns mal die Situation an, den Krieg in der Ukraine, Ausgang ist sehr, sehr schwer abschätzbar. Kommt es nun zu einem Waffenstillstand? Wann kommt es zu einem Waffenstillstand? Welche Ziele verfolgt Putin hier langfristig überhaupt? Alles sehr, sehr schwer zu definieren. Jetzt gibt es ein Szenario, das sehr schwer einzuordnen ist, und es gibt trotzdem Punkte, die man durchaus immer noch kontrollieren kann, nämlich seine eigene Positionierung am Kapitalmarkt. Das liegt in eurer Macht. Das ist eure Fähigkeit zu reagieren auf ein insgesamt intransparentes Umfeld. Was ist denn für euch eine defensive Positionierung, und ist das defensiver als, sagen wir mal, neutral? Wie zurückhaltend seid ihr?
Also man sieht die letzten Tage, dass sich zum Beispiel der US-Markt deutlich besser hält als der europäische Markt. Aus europäischer Sicht, wenn man dann den Dollar auch nicht abgesichert ist, ist der US-Markt dann natürlich doppelt attraktiv. Insbesondere aus dem Blickwinkel, dass natürlich die USA von dieser Krise weniger betroffen sein dürften als hier Europa. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die monetäre Abschöpfungspolitik, ich nenne es jetzt einfach mal so, kombiniert aus Zinserhöhungen und Rückführung der Anleihekäufe in 2022 in den USA weniger schlimm wird. Ja, also nicht 7 Zinsschritte, sondern vielleicht der ein oder andere weniger. Und das könnte zum Beispiel den stark gefallenen Tech-Aktien in den USA wieder helfen. Der Öl- und Gassektor dort steht vor einer unfassbaren Gewinnperspektive, wenn man so will, in diesem Jahr. Also bei den Preisen werden die so viel Geld verdienen wie nie zuvor. Healthcare Pharma dürfte einigermaßen unbeschadet durch so einen Unfall kommen. Also es ist jetzt aus Anlegersicht nicht alles pauschal schlecht. Es gibt sicher auch Chancen. Aber ich glaube, und das ist das, was wir machen bei manchen Sachen, da muss man schon wirklich aufpassen, insbesondere hier in Europa. Also gute Nacht, wenn diese Energiepreise hier bei uns in den nächsten 1-2 Jahren umgewälzt werden. Ja. Nur mal ein paar Zahlen. Der Gaspreis, ja, europäischer Kontrakt Rotterdam, Q1 2021 gegenüber heute, der hat sich verneunfacht, Stand heute. Also ich meine, sagen wir jetzt in 2 Jahren das Neunfache fürs Heizen, oder wo geht da die Reise hin? Russland kontrolliert 40% des weltweiten Palladiums. gibt es hier jetzt einen Exportstopp, dann wird die deutsche Automobilindustrie wahrscheinlich massiv die Produktion kürzen müssen. Ich will hier keinen Teufel an die Wand malen, aber es gibt eben verschiedene harte Fakten, was wirklich an Rohstoffen, an Energie rüberkommt, was wir brauchen. Und ich kann leider nicht hier die Mathematik aufmachen. Naja, wenn das fehlt, dann holen wir es zu den und den Preisen woanders her, weil es einfach nicht da ist.
Was mich am meisten beunruhigt, ist zum einen natürlich, was ich sehe. Und ich glaube, das Leid der Menschen der Ukraine muss hier im Vordergrund stehen. Was mich aber auch beunruhigt, um nicht zu sagen noch mehr beunruhigt, ist das, was ich nicht sehe. Und mich erinnert das so ein bisschen an eine vielleicht etwas saloppe Analogie, ne? Man geht aufs Klo, du spülst alles weg, aber es ist ja nicht weg, es ist immer noch in den Rohren. Und wenn die Rohre verstopft werden, zum Beispiel durch Sanktionen, dann weiß man nicht so recht, wo das Ganze wieder hochpoppt. Die Nebenwirkungen der sehr schweren Sanktionen, die ja nun wirklich, wenn man sich die Größe Russlands anschaut, ein Ausmaß angenommen haben, die nahezu einzigartig sind. Aber welche Nebenwirkungen werden diese Sanktionen haben, zum Beispiel auch auf Europa und auf die verschiedenen Industrien? Kann man das zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt schon abschätzen?
Eigentlich nicht, wenn du mich fragst, weil machen wir jetzt das Thema mit den Rohstoffen und der Energie. Wir sind nun mal leider, insbesondere hier in Deutschland, auch durch die Politik der letzten Jahre, in einem gigantischen Abhängigkeitsverhältnis. Wir fahren ja auch unsere Kohlekraftwerke hier zurück, was natürlich aus CO2-Sicht und wenn man sich zum Beispiel diese Woche ist ja völlig untergegangen, den Bericht des Weltklimarats da anschaut, dann ist das ja auch mehr als dringend notwendig, dass wir hier dringend was tun. Wir haben aber auch unsere AKWs quasi jetzt auslaufen lassen und wir hängen zum großen Teil am russischen Gas. Deutschland hat ja gar kein LNG-Terminal. Also bis eins gebaut ist, sagt man heute 4 Jahre. Bin ich sehr gespannt, ob man das hier in 4 Jahren hinbekommt. Also dieses Abhängigkeitsverhältnis, das können wir nicht von heute auf morgen beenden und sagen, okay, wir fahren hier eine richtig harte Schiene und wir beziehen die Energie woanders her. Das können wir machen, aber dann haben wir halt keine Energie hier. Dann wird nicht geheizt, dann fällt oftmals der Strom aus, dann wird in vielen produzierenden Betrieben nicht produziert, dann schnellt die Kurzarbeit hoch und, und. Also klar geht alles, aber die Folgen werden volkswirtschaftlich brutal dann sein, wenn das so kommt. Also ich
Wobei
denke, man muss hier irgendwie eine Lösung finden. Ja, also Politiker finde ich jetzt immer noch mehr Öl ins Feuer gießen und die ganze Situation. Also meine persönliche Meinung ist, man muss irgendeine Möglichkeit finden, das Ganze zu deeskalieren. Weil wenn das jetzt alles noch schlimmer wird, die Multiplikatoreffekte, was das dann bedeutet, die werden meiner Meinung nach unterschätzt.
Ja, zumal wir jetzt ja schon sehen, dass sehr viele auch Unternehmen in der Automobilindustrie Schwierigkeiten haben, an Angebot zu kommen, an Bauteile zu kommen. Und der eigentliche Schaden, der tatsächlich angerichtet wird, der indirekte Schaden, also nicht der direkte Schaden der Sanktionen, sondern die ganzen Nebenwirkungen und die Gegenmaßnahmen Russlands natürlich auch an anderer Stelle massive Folgen haben. Ich meine, man denke mal auch an die Rohstoffpreise im Nahrungsmittelbereich, wenn man sich Weizen anschaut. Die erhebliche Verteuerung dort. Wir sehen insgesamt den größten Anstieg bei Rohstoffpreisen zu Beginn eines Jahres seit 1915. Und dadurch nimmt natürlich das Risiko eines Inflationsschocks erheblich zu. Was kann denn die Notenbank in einem solchen Umfeld machen? Kann die in einem solchen Umfeld überhaupt die Zinsen anheben?
Der große Unterschied zur Covid-Krise, würde ich sagen. Ja, wenn man meint, jetzt seit vor 2 Jahren sind wir da gesessen, ja, da waren wir noch im Büro, da war noch nicht überall Homeoffice-Pflicht, aber ich glaube, am 18. März ging es dann los, 2020, wo alle nach Hause geschickt wurden. Und ich glaube, wenn man zurückblickt, ich meine, da war dann natürlich der März ähnlich düster, keiner hat gewusst, wie es wieder besser werden kann. Die Angst war riesig. Also irgendwann wird es immer besser. Und ich glaube, jetzt nur den Kopf in den Sand stecken und Trübsal blasen, das hilft niemandem, weder den Menschen in der Ukraine noch irgendjemanden sonst. Deswegen irgendwann wird es auch wieder besser werden. Aber beim Thema Notenbanken, Markus, da sprichst du einen guten Punkt an. Ich meine, damals konnten sie ja massiv nochmal stimulieren. Können Sie das heute? Ja, wahrscheinlich nicht. Wie soll man denn bei dieser Inflation noch massiv stimulieren? Man muss ja eigentlich das Gegenteil tun und die Inflation bekämpfen. Jetzt war die Hoffnung groß, dass irgendwann in diesem Jahr der Basiseffekt aus der Energiepreiskomponente kommt und das dann quasi die Inflation nicht mehr so stark belastet. Wenn man sich anschaut, wo die Öl- und Gaspreise momentan sind, ist diese Hoffnung momentan weit entfernt. Das nächste Thema, die Logistikketten sind schon wieder ja, unter Feuer. Also auch hier die Entspannung zu erwarten, was ja ein realistisches Szenario noch vor einer Woche oder zwei war. Auch das ist nicht der Fall. Russland ist halt bei vielen Komponenten. Ich nenne mal ein Unternehmen, das ich auch nennen darf, ja, weil die sind für uns gesperrt. Die haben einen United Nations Global Compact Fail. Da dürfen wir nicht investieren oder jetzt sowieso nicht, aber wir haben auch die Jahre davor nicht investieren dürfen und hätten es auch aus ethischen Gründen nicht gemacht in dem Fall. Das sind die russischen Nornickel, also Norilsk Nickel früher. Ich meine, das ist für die Transformation der Automobilindustrie mit das essentielle Unternehmen schlechthin, weil die produzieren das ganze hochqualitative Nickel, das man für die Batterien braucht. Plus, die stehen für 40% knapp des weltweiten Palladiums für die Autokatalysatoren. Naja, wenn die nicht liefern, dann wird es aber richtig schwierig in dieser Industrie. Ja? Dann klappt der EV-Wandel nicht, dann gibt es keine Katalysatoren. Und dann, wenn du dann vorstellst, es stehen mehrere große Werke still, was das dann für Multiplikatoreffekte hat. Und wir haben ja gesehen, was passiert ist, wenn so ein Werk einen Monat stillgestanden ist oder wenn ein Hafen 2 Wochen dicht war. Also hier sieht alles leider, leider danach aus, als würde diese ganze Logistikkette schon wieder unter Feuer stehen und die Entspannung nicht kommen.
Du sagst einerseits kein Trübsal blasen, andererseits, wenn man sich unser Gespräch so anhört, ist das jetzt auch nicht die Phase, in der man jetzt durch den Busch rennt und sagt, hey, ich kaufe, ich kaufe, ich kaufe, jetzt einsammeln und die tolle Gelegenheit, günstig einzusteigen. Also einerseits kein Trübsal blasen, auf der anderen Seite muss man aber auch Logik walten lassen.
Man muss Logik walten lassen und das Problem ist, man hat einfach zu wenig Visibilität in vielen Bereichen. So würde ich das sehen. Und wer sich da jetzt dagegen stellt und sagt, ich traue mich, der mag natürlich auf längere Sicht auch recht bekommen. Die Frage ist halt, ob er dann nicht mit dem jetzigen Zeitpunkt in einem Monat oder so auch nochmal 20 oder 30% tiefer steht und das dann auch aushält. Diese Frage, die kann ich nicht beantworten. Jemand, der zu uns kommt und bei uns investiert ist, der wird im Zweifel eher das Vorsichtsprinzip dann sehen. Also wir sind eher vorsichtig. Wir haben, wie gesagt, bei solchen Sachen, die jetzt stark gefallen sind und eine gute Perspektive haben, heißt jetzt nicht, dass wir die gleich jetzt automatisch kaufen. Also wir sind generell, würde ich mal sagen, in unserer strategischen Ausrichtung die letzten 6 Tage ziemlich geswitcht.
Also in anderen Worten, lieber einen Gewinn verpassen, sollten wir einen Dreh bekommen, als Verluste potenzieren.
Ja, würde ich sagen, weil im Zweifel denke ich halt einfach, ein entgangener Gewinn in der aktuellen Situation, wenn man sich dieses ganze Bild oder die Nachrichten verfolgt, dann ist ja auch ein Gewinn vielleicht auch die geringere Sorge überhaupt. Nichtsdestotrotz, unsere Aufgabe ist es halt einfach weniger zu verlieren und im Zweifel sind wir da immer eher vorsichtig.
Möchte
Das ist
ganz.
ja auch verrückt. Ich meine, nach Corona, die Leute haben wieder von einem Reopening, ja, und dann, sage ich mal, von einem nachhaltigen Investmentstil und Co. geträumt und sind aufgewacht mit der NATO und Rüstungsaktien so quasi.
Nun gut, man muss sich schon vor Augen halten, das ist, glaube ich, eine Debatte für einen anderen Zeitpunkt bei uns. Aber wir hatten, wenn man das mal bewusst etwas spitzer formuliert, wir hatten den Krieg gegen Covid. Wir hatten den Krieg und haben den Krieg gegen Ungleichheit, finanzielle Ungleichheit. Wir haben den Krieg jetzt in der Ukraine. Und wir haben einen kompletten Wechsel weg von Globalisierung hin zu Isolierung und zu Interventionen, einhergehend mit sehr stark steigenden Rohstoff- und Nahrungsmittelpreisen. Das ist keine gute Situation, auch sozialgesellschaftlich gesehen, natürlich auch Sprengstoff. Aber kommen wir noch mal ganz
Absolut.
kurz, kommen wir noch mal zur Zinspolitik zurück. Ich möchte einen Punkt hier noch mal ansprechen. Wenn die Zinsen angehoben werden, um Inflation zu bekämpfen, was bekämpft man da eigentlich? Nachfrage oder Angebot? Schaffen Zinsanhebungen denn mehr Weizen auf dem Markt?
Mit Sicherheit nicht. Und ich glaube auch, wo dann doch die Entlastung kommen wird, ab bestimmten Preisen wird einfach die Nachfrage deutlich geringer sein. Und auch bei anderen Gütern werden die Preissteigerungen so nicht weitergegeben werden können, weil es die Leute einfach nicht kaufen. Aber ich sage mal, bei den Öl- und Energiepreisen wird die Nachfrage des Verkehrs ab einem gewissen Zeitpunkt einfach fallen, weil es für die Leute zu teuer ist. Und die Nachfrage wird in anderen Bereichen auch wegfallen. Nehmen wir das Beispiel Baukosten. Ich meine, das ist so irrational teuer inzwischen alles, dass sich, glaube ich, viele Leute dreimal überlegen werden, ob sie jetzt bauen oder nicht. Das sehen wir dann alles in ein paar Monaten und hier kommt dann auch die Entlastung und der Grund, warum die Zinsen nicht so schnell nach oben müssen. Das löst aber nicht das Problem, dass wenn jetzt in der Ukraine und in Russland der Weizen nicht angebaut werden kann, dass wir hier wirklich, und das sind signifikante Zahlen, also ich meine, ich glaube, die beiden stehen zusammen für ungefähr 28% weltweit Weizen und Mais. Also das, ich meine, solche Märkte reagieren schon empfindlich, wenn eine 3, 4, 5% Angebotsstörung kommt. Hier haben wir 28%, also das sind krasse Zahlen. Und ich meine, wie soll denn da jetzt auch angebaut werden, wenn es hier nicht eine Lösung mittelfristig gibt? Also deswegen sage ich, so schwer alle Politiker da natürlich momentan in ihrer Lage sind, ich möchte keiner sein, auch ganz ehrlich, aber die ganze Geschichte muss meiner Meinung nach unbedingt schnell Richtung Deeskalation gehen, weil was das Ganze, wie vorher gesagt, an Multiplikatoreffekten hervorrufen kann, by the way, ich glaube nicht daran, dass das schlimm kommt. Es wird schon eine Lösung gefunden werden, aber die Multiplikatoreffekte sind krass.
Ja, also das sind alles keine schönen Themen, muss man sagen. Und man muss sich, glaube ich, auch darüber im Klaren sein, dass wenn es eine Einigung geben sollte, nehmen wir mal an, es kommt zu einem Waffenstillstand, zu einer Deeskalation der Lage. Das ändert aber nichts daran, dass die Sanktionen nicht sofort aufgehoben werden, oder?
Tja, Sanktionen werden erstmal bleiben. Ich kann da vieles nicht beurteilen, um ehrlich zu sein, weil ich kann mir einfach auch nicht vorstellen, ja, das ist jetzt meine persönliche Meinung und aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Herr Putin in seinem eigenen Land mit dem, was da passiert, auf die Dauer diesen Rückhalt hat. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich meine, die Kaufkraft ist von heute auf morgen um 30% ausradiert. Es gibt X Produkte nicht mehr. Viele Leute werden ihren Job verlieren. Viele tote Soldaten werden zurückkehren. Ja? Und ich glaube, irgendwann, da wird der Druck auch größer werden. Das ist was, was ich nicht beurteilen kann, was ich auch nicht weiß. Das ist jetzt hier mehr meine persönliche Meinung.
Klar.
Und ich glaube, der Druck kommt irgendwann doch von allen Seiten zu stark. Ja? Aber wie gesagt, momentan ist da eine Lösung zu sehen wahnsinnig schwierig, aber es wird in irgendeiner Art und Weise sicher auch weitergehen.
Gut, aber ich meine, man sieht natürlich auch schon an unserer Diskussion, ne, dass das alles sehr viel Hoffen ist, dass es unterschiedliche Szenarien sind, die aber insgesamt doch eben sehr intransparent sind. Und deshalb ist insgesamt eine defensive Haltung, die ihr ja schon seit Mitte Februar habt, durchaus auch weiter angebracht. Wir sehen auch, und ich weiß nicht, ob du dazu eine Meinung hast, aber man spürt bei uns an der Wall Street, wenn man sich zum Beispiel auch mal die chinesischen Aktien anschaut, die ja auch deutlich unter Druck stehen. Und wenn man sich die Daten anschaut zu den Kapitalflüssen am taiwanesischen Aktienmarkt, die auch rückläufig sind, dass diese Angst so ein bisschen Hand in Hand läuft, ne? Die Russland-Krise auf der einen Seite, was wird jetzt China machen? Die meisten hier an der Wall Street glauben nicht, dass China unmittelbar reagieren wird in Sachen Taiwan, aber die Angst steckt in den Knochen der Menschen. Jetzt gucken wir mal nach vorne, Stefan. Und wir haben den Aspekt der Russland-Krise, der nicht einschätzbar ist. Es wird eine Lösung geben. Die Frage ist, wann wird sie die geben und wie weit wird die Eskalation nach ausfallen? Das wissen wir nicht. Also müssen wir defensiv sein, insgesamt gesehen. Aber verlieren wir nicht auch so ein bisschen die Szenarien aus dem Blick, dass zum Beispiel der Arbeitsmarkt in den USA ja noch ganz gut läuft, die Einzelhandelskonzerne in den USA durchweg ihre Aussichten für das Gesamtjahr eher angehoben haben? Die Möglichkeit eines Deals mit dem Iran, dass also mehr Öl auf den Markt kommt. Ist der Fokus aktuell vielleicht auch zu stark auf Weltuntergang und Krise getrimmt?
Ja, die Medien bewegen ja auch viele Leute immer Richtung Weltuntergang und Krise, weil von vielen darf man auch nie vergessen, ist ja das Geschäftsmodell Angst und damit Klicks zu generieren. Und ich sage jetzt mal, konstruktive Nachrichten verkaufen sich oft schlechter als diejenigen, die Angst machen. Du hast einen guten Punkt angesprochen. Also ich meine, der Arbeitsmarkt in den USA ist gut. Löhne werden wahrscheinlich nachkommen. Nur wenn die Energiepreise und viele andere Komponenten halt auf diesen immensen Niveaus bleiben, dann wird halt einfach viel aufgefressen von dem, was die Leute mehr haben und es fehlt an anderer Stelle. Da werden die USA wahrscheinlich besser abschneiden als wir hier in Europa. Ich glaube aber, wenn wir insgesamt so ein Unsicherheitsszenario haben, dann wird man das schon querbeet auch spüren, weil halt einfach weniger Geld für Konsum und Co. da ist.
Wie soll man sich denn jetzt positionieren? Du hast die Branche schon angesprochen. Wir haben, wenn man sich zum Beispiel mal die 70er Jahre anschaut, 1973, der Yom Kippur-Krieg damals, sehr stark steigende Rohstoffpreise. Der Ölpreis ist damals um über 80% gestiegen. Alles, was Rohstoff-connected war, performte damals gut. Cash lief sogar besser als Aktien. Wachstum stand ganz hinten, Tech wurde besonders schwer getroffen. Wenn man das also jetzt mal vergleicht mit vergangenen Phasen, ähnlich hoher Inflation und explodierender Rohstoffpreise, und du schaust dir das aktuelle Umfeld an, Gold zieht ja auch im Großen und Ganzen an, wie würdest du dich positionieren, nochmal gezielt auf die unterschiedlichen Branchen und die Sektoren, die in einem so schwierigen Umfeld mit am besten oder sagen wir so, am besten dastehen, beziehungsweise am wenigsten verlieren?
Vielleicht nochmal einen Blick in die Vergangenheit, ja, wenn man sich mal die Zeit 1965 bis 85 anschaut. Oder war es 1960 bis 80? Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, sorry for that. Aber wenn man sich diese 20 Jahre 60 bis 80 anschaut, wo ja auch der Ölpreis, wo es die zwei Ölkrisen gab, wo der Ölpreis sich so massiv verteuert hat, wo wir so hohe Inflationsraten hatten, auch da haben Aktien im Schnitt, also US-Aktien, 60 bis 80, glaube ich, 7% per annum im Schnitt abgeworfen. Also auch in so einem schwierigen oder zwei Dekaden, die sehr schwierig waren, ja, war die Aktienanlage per se nicht schlecht. Denke ich, ist eine wichtige Message für alle, dass man hier einfach nicht die Flinte ins Korn wirft. Aber man muss halt immer in diesen schwierigen Phasen schauen, dass man nicht zu viel verliert. Sonst ist es schwer, da wieder auch reinzukommen, wenn zu viel Geld weg ist. Wie positioniert man sich jetzt am besten? Also nach wie vor glauben wir haben ja ein gewisses Commodities-Übergewicht seit längeren. Also das kommt jetzt aber nicht aus der Idee heraus, dass in Russland eine Krise ausbricht, sondern das war eigentlich immer mehr die Idee, dass wir ja diesen Wandel hin zu Erneuerbaren, Elektromobilität und Co. haben. Diesen Wandel, glaube ich, haben wir ja immer noch. Momentan ist er vergessen, ja, aber das wird weiter vorangetrieben. Und ich würde sagen, generell dieses ganze Thema hier in Europa, Ausbau der Erneuerbaren, das wird von politischer Seite meiner Meinung nach sicher massivst unterstützt werden. Problem hier nur, wir haben ja gar nicht die Kapazitäten und auch die Leute, um das in so einer Geschwindigkeit voranzutreiben, wie man es gerne hätte. Nichtsdestotrotz, das wäre ein Sektor, den würde ich als spannend erachten. Genauso wie weiterhin ausgewählte Rohstoffproduzenten. Ich denke, es macht auch Sinn, Edelmetalle weiter beizumischen. Gold, Palladium sind zuletzt sehr, sehr gut gelaufen. Auch Nickel ist da sicher interessant, wegen den Batterien längerfristig. Dann die Energieaktien verdienen natürlich wahnsinniges Geld im Moment. Auch hier gibt es sicher gewisse Chancen. Der Healthcare-Sektor könnte da relativ gut durch diese Krise kommen. Deutsche Wohnimmobilienaktien vielleicht als Idee, die noch nicht so durchs Dorf getrieben wird. Also zumindest mit den Prognosen, wie viele Flüchtlinge ankommen werden, glaube ich, muss man sich um das Thema Leerstand keine Sorgen machen. Auch Versorger generell, glaube ich, bieten weiterhin Chancen. Ja, schwierig werden könnte es für die Industrie, schwierig werden könnte es für den Autosektor. Generell könnten natürlich in den USA die zinssensitiven Aktien wie Technologie ab einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr wieder besser laufen. Ich glaube, hier darf man auch nicht vergessen, dass ja fast ein Drittel aller Nasdaq 100 Aktien knapp 50% vom Hoch verloren hat. Also hier steckt auch viel in den Kursen drin und diese Werte sind nicht so betroffen wie jetzt manche andere von der Krise.
Schwieriges Umfeld. Mein Lieber, wir hatten schon angenehmere Marktgespräche. Die Welt steckt voller Überraschungen und manchmal leider nicht unbedingt die guten. Ich wünsche dir trotzdem eine gute Zeit und denken wir an die Menschen der Ukraine, die betroffen sind, die wirklich schwierige Zeiten durchlaufen und hoffen wir auf bessere Zeiten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Stefan, vielen Dank.
Dies ist eine Marketinganzeige der DJE Capital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Capital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.